Schröder und Zumunju, der Radio 1 Podcast.
Also ich stelle mir das so vor, es gibt zwei Kabel, die von Potsdam aus irgendwo hinführen und am Ende des einen Kabels sitzt Florian in einem Hotel und am Ende des anderen Kabels sitze ich in einem Hotel und zwischen uns beiden ist dann noch ein neues Kabel, das verbindet uns dann und dann geht das Signal zurück nach Potsdam und von Potsdam aus in die Ohren unserer Zuhörer. Ist das ungefähr richtig, Florian?
Du bist so analog. Das ist doch alles heute digitaler und wir können uns das alles gar nicht vorstellen. Es läuft, glaube ich, letztlich über Lichtgeschwindigkeitswellen, die irgendwie über Chemtrails organisiert werden, damit wir uns hören können. Ich glaube, eher so ist es. Aber genau weiß ich es auch nicht. Verstehe es nicht, glaube, wir können es auch nicht verstehen. Ist eine Verschwörung. Am Ende ist eine Verschwörung.
Aber ein Wunder der Technik, ne? Wir sitzen beide an ganz unterschiedlichen Orten und sind verbunden mit Bernd Erik im Studio in Potsdam. Und es fühlt sich wenigstens halbwegs so an, als würden wir uns gegenüber sitzen.
Als seien wir ganz nah beieinander. Aber heute sind wir echt weit weg. Du bist, glaube ich, in Österreich. Wir hatten auch gerade noch Leitungsprobleme. Du musstest irgendwie 85 Mal rauf und wieder runterfahren, weil das WLAN nicht ging. Der Anschluss Österreichs an Deutschland hat wieder nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, genau wie damals. Immer das Gleiche mit denen. Es dauert immer ein bisschen, bis sie dann auf die Höhe kommen. Du bist in Österreich auf Tour, nehme ich an. Wo bist du denn in welchem Hotel? Beziehungsweise in welcher Stadt?
Ich bin heute in Wien, noch in Wien, und wir fahren gleich weiter nach Graz. Vorgestern war ich in Linz. Es ist wunderschön, es macht Riesenspaß. Wir haben Zeit zwischendurch. Österreich ist ja nicht so groß, auch mal ein bisschen Sightseeing zu machen. Gestern waren wir im Stift Melk, dieses riesige Kloster an der Donau. Beeindruckend. Und ja, heute sind wir noch ein bisschen in Wien. Ich könnte jetzt wieder viele Geschichten über Hotels erzählen, das spare ich mir aber.
Und,
Eine erzähle ich dir. Du kommst an in dem Hotel und an der Rezeption stehen schon drei Leute, die sich lauthals beschweren. Die eine sagt, meine Klima ist viel zu warm. Der andere Typ sagt, ich bin seit 7 Tagen hier, ist das Problem nicht zu lösen. Und noch ein dritter ist mega sauer. Und du denkst, okay, hier checke ich ein. Und schon nach 10 Minuten bist du auf demselben Level wie die Leute an der Rezeption und sagst, rufst unten an, sagst, kann ich bitte das Zimmer wechseln? Gegenüber ist eine Baustelle mit einer blinkenden Lampe. Und es wird ja im Moment unglaublich früh dunkel. Und irgendwann ist mir das aufgefallen und es sah so aus wie in so einem Hollywood-Film, wenn du unter so einer Leuchtreklame schläfst. Also ich konnte das noch verhindern und habe jetzt ein sehr schönes Zimmer. Wo bist du?
Sehr schön. Das war also das Hotel in Wien, von dem du jetzt sprachst. Okay.
In Wien, genau.
Naja, Wien ist ja eine meiner Lieblingsstädte überhaupt. Ich finde es ja wundervoll. Das ist für mich eigentlich, ich würde fast sagen, unter den Städten in Europa, die ich kenne, Nummer 2 hinter Berlin. Also auch so von der Vorstellung her, dort leben zu können, ist es für mich ganz weit oben. Ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich immer aushalten würde, aber ich finde die Stadt so toll. Ich liebe das Österreichische. Und zwar nicht das, was immer alle sagen, so diesen Schmäh, sondern ich liebe dieses Morbide, dieses Zynische, diese des Humors, diese Gnadenlosigkeit und doch irgendwie dieses Liebevolle. Das letzte Mal war ich in Wien, irgendwann im Frühjahr war ich in Wien und dann fuhr ich in einem Taxi und vor uns war irgendwie so ein schnelles Auto, irgendwie so ein Audi TT oder irgendwas, was tiefer gelegt ist. Und dann sagte der Wiener Taxifahrer zu mir, mit dem Audi TT, mit einem Linzer Kennzeichen, nee, mit dem Salzburger Kennzeichen. Ein Audi TT mit einem Salzburger Kennzeichen. Warum fährt man mit so einem depperten Auto von Salzburg nach Wien? Niemand fährt mit so einem Auto von Salzburg nach Wien. Bleibt doch daheim. Und das war einfach, das war so schön, ich liebe diesen Humor. Und genau, also ich finde super da, ich bin da sehr gern, deswegen liebe Grüße dahin. Und man hat aber auch, und das wollte ich eigentlich erzählen, in Wien so eine Tendenz, dass auch die allerletzten runtergekommenen Hotels, die eigentlich wirklich eher, sagen wir mal, nach Abstellkammer aussehen, immer noch als ordentliche Hotels verkauft. Weil man halt sagt, das ist bei uns Schaum, weißt du, das haben wir seit 300 Jahren, das Hotel. Da haben wir seither nichts gemacht, aber wenn sie das nicht wollen, wenn sie nicht spüren wollen, wie der Mozart hier auch schon residiert hat, dann müssen sie halt woanders hingehen, da haben sie Pech gehabt. Und deswegen weiß ich, dass man in Wien nicht immer, sagen wir mal, auf den Standard trifft, den die Sternezahl vielleicht suggeriert.
Ja, nein, so ist es nicht. Aber es ist ein, ja, es gibt viele gute Hotels, auch in Wien teure Hotels, und es gibt mittelmäßige Hotels und es gibt schlechte Hotels. Aber das ist diesmal egal. Wir sind ja auf der letzten Tour und da lässt sich einiges aushalten. So schlimm wie in Ingolstadt ist es nicht. Aber ich muss sagen, wo wir hier jetzt kurz über Wien sprechen, ich spiele unheimlich gerne in Österreich. Es ist einfach ein ganz anderes Publikum. Mhm. Die Österreicher wissen sehr viel über Deutschland, die Deutschen wissen sehr wenig über Österreich. Und es wird immer unglaublich honoriert, wenn du auch ein bisschen dich mit Österreich auskennst. Und ich habe die letzten Tage natürlich mich auch wieder eingelesen. Also wer ist der Bundeskanzler, wer ist der Vizekanzler?
Das weiß man ja auch in Österreich nie so genau. Sag mal, oh, warte mal, ich war vor 2 Wochen da. Ist noch derselbe Kanzler? Ist noch dieselbe Regierung? Man muss immer mit allem rechnen.
Es ist noch Charlie Nehammer und Werner Kogler, die Dreamboys der österreichischen Politik. Und gestern ist mir dann wirklich ein toller Witz gelungen. Ich muss mich jetzt mal selbst loben. Ich habe gestern im Globe gespielt in Wien. Es war eine der besten Vorstellungen meines Lebens, muss ich ehrlich sagen. Weil ich hatte mir nämlich vorgenommen, du weißt ja, dass ich immer frei spreche und viel improvisiere. Und im Laufe einer Tour entwickeln sich dann schon so Gewohnheiten. Ne? Also man wiederholt auch dann schon mal ein paar Dinge, die gut funktionieren. Und gestern hatte ich aber den Ehrgeiz, einfach eine komplett neue Vorstellung zu spielen, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe auf diesen Auftritt und dachte, ja, komm, Wien ist jetzt auch eine Stadt, da musst du eine besondere Leistung bringen. Wien ist ja die gefühlte kulturelle deutsche Hauptstadt, in der die meisten guten Theater sind. Das Burgtheater ist eigentlich das führende Theater der deutschsprachigen Kulturszene. Und deswegen hatte ich so diesen Anspruch, in Wien muss es besonders sein. Und dann habe ich am Anfang erstmal eine Hasstirade auf Österreich abgelassen. Und das ist auch das Schöne, die Österreicher sind sehr selbstkritisch. Und ich habe dann so im Thomas Bernhard-Style erstmal so eine Viertelstunde halt gesagt, wie scheiße ich das finde, dass die Österreicher ihren Dialekt als eigene Sprache kaschieren, bloß weil sie irgendwie auf dem Mittelhochdeutschen hängen geblieben sind und dass sie sich dann auch noch eigene Begriffe kreieren, wie Schirch zum Beispiel, die keine Sau außerhalb Österreichs versteht. Und ich habe gesagt, im Gegensatz zu den Österreichern, die wenigstens noch den Mut haben, ihre slawischen Wurzeln nicht zu verleugnen, ist es aber in Deutschland ganz, ganz anders. Die Deutschen sind gar nicht mehr so, wie man sich Deutsche vorstellt. Österreicher sind eigentlich so, wie man sich Deutsche vorstellt. Und während die Deutschen also ihre slawischen Namen verleugnen und sie dann umdeutschen, heißen die Österreicher noch Kratochwil oder Priklopil oder Jan Jenacek oder so. Oder Westenthaler. Und dann gab es halt einen riesen Lacher, weil Westenthaler, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist der Vorsitzende des BZÖ, der Abspaltung vom FPÖ, also einer rechten Partei in Österreich. Und der hat sich tatsächlich umbenannt. Der hieß früher irgendwie Hirdlacek oder so. Und damit der Deutscher klingt, hat er sich umbenannt in Westenthaler. Ist geil, oder?
Das ist ja geil, das wusste ich nicht.
Na, das war halt so ein Insider und es ist so ein geiles Gefühl, wenn du merkst, dass du mit dem Publikum dann auch so relatest, wie man auf Neudeutsch sagt. Und die Leute, das kennst du so Vorstellungen, wo du dann wie in so einem Rausch bist, in so einem kollektiven Rausch über 2 Stunden, wo dann auch alles passiert und nichts dir übel genommen wird und am Ende einfach so eine Woge der Glückseligkeit entsteht. Mhm. Und das war gestern so... Ja, das war gestern so, das war auch in Linz so. Und ich finde halt, in Österreich ist es oft so, wenn du erstmal diese Barriere des Zweifels überwindest. Ne? Die Österreicher haben natürlich auch oft das Gefühl, dass Deutsche, die hier spielen, eine gewisse Arroganz haben. Dann öffnet sich das und dann ist das ein ganz einzigartiges Erlebnis und natürlich auch eine große Ehre, in einem fremden Land zu spielen. Und da sitzen 1500 Leute vor dir.
Ja, das ist wirklich ein tolles Gefühl. Ich weiß genau, was du meinst. Erstens im Ausland, wenn du das schaffst, was nicht immer gelingt, denen zu zeigen, ich bin erstens nicht der, der über euch steht. Und das haben gerade Österreich und Schweiz gegenüber Deutschen und Deutschland häufig sehr oft und auch zu Recht. Und wenn du es dann schaffst, da hinzukommen und zu zeigen, nee, ich bin erstens nicht der, für den ihr mich haltet und zweitens, ich habe mich auch noch mit euch beschäftigt und ich mache nicht einen der drei Standardwitze, die jeder macht, wenn er in das Land kommt, sondern es passiert wirklich was Individuelles und die merken, du bist heute hier nicht, um irgendwie abzuliefern, was du jeden Abend ablieferst, sondern du gibst dir Mühe. Und dann kommst du in so eine Phase, wo du merkst, jetzt ist alles möglich, jetzt kannst du hier alles machen und alles wird auch genauso verstanden, wie du es meinst. Und es wird an diesem Abend kein Missverständnis geben. Und dann zieht man sich gegenseitig so hoch. Das Publikum zieht einen hoch und man selber zieht das Publikum weiter hoch. Und das sind ganz tolle Abende, das kann ich sehr gut verstehen. Und ich kann gut verstehen, dass das gerade in Wien sehr besonders ist, weil die Leute da eben auf genau solche Sachen natürlich auch abfahren und weil sie einfach Selbstironie verstanden haben. Ich glaube, es gibt keine selbstironischere Stadt als Wien, die so viel, die so sehr über sich selbst lachen kann und die so wahrscheinlich auch sich selbst gegenüber sich so fremd geblieben ist, dass dadurch ganz viel Humor und ganz viel Freiheit im Lachen entsteht. Deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, wie der Abend für dich gewesen sein muss.
Ja, und es ist nur einer von vielen Abenden. Also die Tour geht ja langsam so dem Ende entgegen. Wir hatten Bergfest in Mönchengladbach, jetzt kommt noch ein letztes Drittel und es spielt sicher auch eine Rolle, dass ich so ein bisschen wehmütig bin und immer mehr werde, weil ich natürlich auch weiß, das sind jetzt die letzten Auftritte und ich genieße das gerade sehr. Also es ist wirklich ein großes Geschenk, nochmal unterwegs sein zu können. Es ist viel Abenteuer eigentlich, während ich bei den Touren davor auch so ein bisschen abgefuckt war und dachte, kein Bock, genieße ich jetzt wirklich jede Minute. Und auch die Momente, wie zum Beispiel jetzt eben mit dem Hotel oder mit der Anreise. Wir hatten einen abenteuerlichen Flug von Düsseldorf nach Linz. Das muss ich auch irgendwann mal erzählen. Sind schöne Momente, die mir in Erinnerung bleiben werden. Aber wo bist du, mein Lieber? Du bist doch auch irgendwo unterwegs. Und was machst du gerade?
Ich bin auch auf Tour. Ich sitze im Moment in Mainz im Hotel, weil ich gestern auch einen ganz überraschend wahnsinnig tollen Abend hatte. Und zwar in der nordhessischen Provinz, wo ich noch nie war. Und ich habe noch so die letzten Pandemie-Nachholtermine, die ich zum Teil spielen musste, die allerletzten Ausläufer, also die ganz hartnäckig waren und geglaubt haben, dass es trotzdem was wird, wenn man einen Termin viermal verschiebt. Und gestern war ich in einem kleinen Ort südlich von Kassel, der Wabern hieß. Und dann bin ich da hingekommen und habe schon gedacht, naja, mal gucken, was das so wird. Und dann war das wirklich eine restlos volle Halle. Die sind sogar in eine noch größere Halle gegangen, weil der Vorverkauf so überdimensional gut lief. Und dann stand ich in so einer wirklich unfassbar hässlichen Mehrzweckhalle auf so einer dahin improvisierten Bühne, wo man wirklich dachte, oh Gott, das ist ja wirklich ganz schlimm. Nur ein roter Teppich war noch ausgelegt auf dieser kleinen Bühne. Aber dann war die Stimmung so sensationell gut. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kommst irgendwo hin und denkst, oh Gott, diese Turnhallenatmosphäre, da sitze ich jetzt wieder in so einer Umkleide, wo ich schon als Kind in der Schule nicht gern gesessen habe, weil ich wusste, jetzt musst du gleich wieder Sport machen, wo es noch so leicht nach pubertärem Schweiß von den Schülern riecht, die am Freitag zuletzt Sportunterricht hatten. Und du denkst, oh Gott, Scheiße, Fenster los, hier furchtbar und dann irgendein Catering und so und dann waren die Leute aber so nett und dann bin ich da rausgegangen und wurde wirklich von Anfang an von diesem Publikum getragen und es war echt sensationell, obwohl alles so war, wie man denkt, dass es nicht so geil wird. Also es war wirklich der absolute Klassiker. Ich habe mich ein bisschen an die Anfangszeit meiner Tourneetätigkeit erinnert gefühlt. Ich kam rein und nette Frauen begrüßten mich, die da zuständig waren und dann kam gleich der Bürgermeister und sagte, ja, er sagt noch ein paar Worte. Und dann kam die Rede des Bürgermeisters und ich habe noch zu meinem Team gesagt, manchmal hat man das Gefühl, es gibt Gegenden, so gerade im ländlichen Raum, da ändert sich einfach nie was. Da ist es, seit ich angefangen habe, seit 20 Jahren immer gleich. Immer kommt der Bürgermeister, immer muss der Bürgermeister noch was sagen. Meistens will es keiner hören, was der Bürgermeister sagt, obwohl der gestern hat relativ viel Applaus bekommen. Und dann sitzt der Bürgermeister auch in der ersten Reihe und bedankt sich am Ende brav und ist auch der Letzte, der geht. Also auch der Hausmeister ist schon weg, aber der Bürgermeister ist noch da, um den Eindruck zu machen, dass er persönlich heute die Halle abschließt und noch bürgernäher zu wirken. Und dann war das aber wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Völlig unerwartet. Und es war so ein bisschen, vielleicht nicht ganz unähnlich zu dem, was du beschreibst. Es war so ein Abend, wo ich wusste, es funktioniert alles. Und ich bin natürlich direkt rausgegangen und habe mich über diese Situation lustig gemacht, habe erstmal 5 Minuten nur drüber geredet, wie hässlich hier alles ist und was das hier für eine Bühne ist und was sie hier noch daneben für kleine Leuchten aufgebaut haben, damit es irgendwie ein bisschen wärmer wirkt in dieser eiskalten Halle. Und habe mich lustig gemacht über die Gegend und über die verlorenen Leute. Und das ist sicher ein super Abend wird, weil hier nichts erwartet wird und so. Also ich habe wirklich alles gemacht. um gegen dieses Publikum zu arbeiten. Aber sie haben mich mit einer Liebe da durchgetragen, weil sie, glaube ich, auch gespürt haben, dass wir alle jetzt hier sitzen und oder ich stehe und wir hier sitzen in einem Raum, wo wir alle nicht so genau wissen, warum jetzt genau hier? Warum in dieser Halle? Und was machen wir hier? Aber daraufhin haben wir irgendwie so gebondet und es war ein total toller Abend. Und heute bin ich in Aschaffenburg und das ist jetzt für eine ganze Weile die letzte Show dieses Programms, Neustart, das ich nächstes Jahr noch ein halbes Jahr spiele, dann ist es auch abgespielt, habe ich jetzt sehr lange gemacht und immer wieder aktualisiert. Und jetzt mache ich dann ein bisschen Pause, bereite meinen Jahresrückblick vor und dann bin ich ja ab Ende November fast 2 Monate nonstop mit meinem Jahresrückblick Schluss jetzt auf Tour in wunderschönen Hallen, worauf ich mich sehr freue. Tonhalle Düsseldorf, Leishalle Hamburg, Berlin, Wühlmäuse, Leipzig, Haus Leipzig und so weiter, Stuttgart Theaterhaus und die ganzen großen Städte, großen Hallen freue ich mich sehr drauf. Das muss ich mal vorbereiten nebenher. Und jetzt mache ich mal ein bisschen Tourpause. Also heute letzte Show mit diesem Programm für über 2, 3 Monate fast oder so. Mann, Mann, Mann. Richtiger kleiner Abschied. Für mich nur ein kleiner, nicht so groß wie für dich, aber ein kleiner von dieser Show mindestens.
Apropos, wir haben eine gute oder eine schlechte Nachricht, je nachdem, zu verkünden. Die Show am 4. Dezember im Tippi, unsere letzte gemeinsame Live-Show, war innerhalb von einem oder von 2 Tagen ausverkauft. Das freut uns natürlich sehr, tut uns aber für diejenigen leid, die keine Karten mehr bekommen haben. Ja, was soll man dazu sagen? Hätten wir nicht gedacht, ist doch nochmal auch ein schöner Abschluss für uns beide, oder?
Wunderbar, wir freuen uns sehr und sorry, dass wir letzte Woche nochmal so groß getrötet haben, dass wir im Tippi auftreten und dass man kommen kann, weil das war ein bisschen doof vielleicht, weil es haben sich, also mir haben über Instagram sehr viele Leute geschrieben, die dann gesagt haben, ja, jetzt macht ihr da Werbung, wieso macht ihr Werbung, wenn es ausverkauft ist? Der Punkt war, als wir letzte Woche aufgezeichnet haben, in diesem Moment wussten wir noch gar nicht, dass es schon alles ausverkauft ist und deswegen haben wir dann nochmal die Werbetrommel gerührt, wie man so sagt. Aber es ist ausverkauft, das machen wir am 4. und eine Woche vorher machen wir eine Sushi-Folge, ne? Da essen wir nochmal schön, schmatzen und rufen irgendwelche Leute an, die nicht wissen, dass wir sie anrufen und die auch eigentlich nicht mit uns reden wollen, aber dann mit uns reden müssen.
Oh ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Spielst du in Aschaffenburg? Ja. Da bin ich in 2 Wochen.
Im Stadttheater bin ich da. Sehr schönes Haus.
Ah, okay.
Ein richtig schönes altes Haus also altes Haus heißt, ach, ich liebe ja diese alten Stadttheater, weißt du, wo so mit 2 Rängen und so ganz hoch und Stuck überall und Gold verziert oder so. Also da hat man wirklich das Gefühl, man ist irgendwie in der Zeit, als Kleist noch persönlich irgendwelche Stücke geschrieben hat. Da freue ich mich sehr drauf, das ist heute Abend. Und wo bist du?
Ich bin heute Abend in Graz im Orpheum. Ich war gestern im Globe, das ist auch eine sehr schöne Bühne in Wien. Nachbau, glaube ich, des Original Globe. Aber Aschaffenburg ist schön, finde ich auch. Und hast du mal, denke ich gerade, wo die Location so schön ist, drüber nachgedacht, aufzuzeichnen? Ist dein Programm schon mal komplett aufgezeichnet worden?
Ja, mache ich. Das mache ich jetzt in der letzten Runde. Also es ist ja noch ein halbes Jahr. Ich bin ja ab März nochmal wirklich bis in den Sommer rein mit der Show auf Tour. Und dann werde ich auch noch, dann gibt's noch, zum Schluss mache ich noch einen Mitschnitt. Also eine richtig schöne Aufzeichnung. Das mache ich. Also gerade zum Schluss, wenn es jetzt dann, ist ja ein Trend, habe ich von jüngeren Kolleginnen und Kollegen gehört, dass man heute gerne Programme erst aufzeichnet gegen Schluss. Also die jüngeren Kolleginnen und Kollegen haben natürlich Schiss, dass es irgendwie auf YouTube landet. Früher, wir haben ja alles gemacht, wir waren ja Nutten. Wir haben ja schon, das Programm war noch gar nicht fertig, haben wir es schon aufgezeichnet, um es irgendwo hinzustellen, damit die Leute kommen. Und heute hat man offenbar eher das Gefühl, je mehr man von dem Programm sieht, desto weniger Leute kommen ins Programm. Ich glaube immer noch, dass die umgekehrte Philosophie gilt. Je mehr zu sehen ist von einem Programm, desto mehr interessiert es auch die Leute, weil dann kommen sie, wenn sie Ausschnitte sehen.
Ja, ich zeichne mein Programm auch auf am 22. November in Mönchengladbach im Roten Krokodil. Freue ich mich auch schon sehr drauf, ist ein Heimspiel. Da kommen sehr viele Freunde, Familie. Und ich dachte auch, Mensch, das letzte Programm muss ich doch nochmal aufzeichnen. Wir hatten bereits eine Aufzeichnung in Bonn in der Oper, aber das ist nur ein Audio gewesen. Erscheint dann auch im Frühjahr. Also wir sind beide umtriebig, merke ich, und wir haben beide Spaß an dem, was wir tun. Und wir haben noch diesen Podcast und den wollen wir heute auch nutzen, um wieder miteinander zu sprechen. Worüber wollen wir heute sprechen miteinander?
Also, wir könnten über ein Thema sprechen, das ich mitgebracht habe. Das wäre aber ein Thema, das ein bisschen allgemeiner ist, ein bisschen ein etwas größeres Thema. Und das zweite Thema wäre ein bisschen aktueller, wobei, ja, wir haben jetzt sehr viel über Aktualität gesprochen in den letzten Wochen. Entsprechend würde ich mit einem Thema kommen, das ich mitgebracht habe. Und zwar würde ich mit dir über das Thema Geld sprechen wollen. Oh. Das wäre mein übergeordnetes Thema. Und ja, jetzt kommst du. Was hast du dabei?
Ich habe gar nichts dabei. Ich hätte jetzt spontan gesagt, wir können über Dinge sprechen, die wir nicht tun würden. War so mein spontaner Gedanke.
Das ist schön. Lass uns damit anfangen.
Ja, okay. Also gibt es für uns irgendwelche Tabus, Barrieren, Dinge, die wir nicht tun würden? Oder was würden wir alles tun? Können wir auch mit Geld übrigens verbinden? Was würden wir alles für Geld tun? Ich will, bevor wir loslegen, aber noch eine Sache kurz sagen. Ich habe auf unsere letzten beiden Folgen unglaublich viel Resonanz bekommen, was nicht üblich ist. Du bist ja derjenige, der immer die Zuschauerpost empfängt. Aber ich habe über die Kanäle, die noch existieren, sehr viel Resonanz bekommen. Und ich möchte dazu ganz kurz was sagen, wenn du mir das erlaubst.
Ja, bitte.
Nämlich, ich bin, und das habe ich hier ganz deutlich geäußert, in dem Konflikt, der gerade im Nahen Osten passiert, einer sehr eindeutigen Meinung. Und von dieser Meinung weiche ich auch nicht ab. Und diese Meinung lautet, wir haben in Deutschland eine Verantwortung, die aus unserer Historie resultiert. Und diese Verantwortung bedeutet, nie wieder Antisemitismus, egal in welcher Form, in Deutschland und nicht nur in Deutschland, weltweit zuzulassen und aufmerksam zu sein für jeden Anfang von Antisemitismus. Und deswegen stehe ich in diesem Konflikt bedingungslos auf der Seite Israels. Und ich kann auch herleiten, warum ich das tue. Ich habe das in dieser Sendung mehrfach gemacht. Und ich empfehle jedem dazu, sich zu informieren. Es gibt darüber im Moment sehr gute Artikel, zuletzt vor 2 Tagen in der Zeit, wo ausführlich mit sehr vielen Vorurteilen gegenüber Israel aufgeräumt wird. Zum Beispiel auch der Frage, ist Israel eine Kolonialmacht? Oder wie ist Israel entstanden? Und was ist eigentlich der Grund für diesen Konflikt? Und bevor man das nicht getan hat und einfach sich auf eine Seite schlägt und in diesem Fall auf die Seite der Hamas, nämlich indirekt, wenn man für Palästina demonstriert, sollte man sich tunlichst informieren und dann vielleicht auch mal einen Besuch in einem der über 100 ehemaligen KZs in Deutschland wagen und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, um das Ausmaß dieses ungeheuren Verbrechens des Holocaust sich nochmal zu vergegenwärtigen und daraus auch die Erkenntnis zu ziehen, was es heute bedeuten mag für Menschen jüdischen Glaubens, die in Deutschland und nicht nur in Deutschland leben und wieder verfolgt werden oder sich bedroht fühlen müssen. Und deswegen jeder, der meint, mich in irgendeine Art und Weise deswegen beschimpfen zu müssen, mir entfolgen zu müssen oder mir in irgendeiner Form zu drohen, der hat keine Chance. Er soll dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Ich brauche solche Fans nicht und ich brauche auch nicht Leute, die mich belehren müssen darüber, dass ich eine richtige Meinung zu haben habe, wenn ich auf der richtigen Seite stehe. Ich weiß genau, wo ich stehe und das habe ich gesagt. Ich stehe hier auf der Seite Israels. Punkt.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ist bei mir ähnlich. Also es gibt sehr viele Leute, bei mir geht es, glaube ich, in eine andere Richtung als bei dir, aber auch mir schreiben sehr viele Leute sehr, sehr viel Positives zu den letzten beiden Sendungen, aber auch natürlich sehr viele, die sagen, klar, bei dir war natürlich klar, dass du als Systemschranze auf der Seite Israels stehst. Aber es ist mir auch relativ egal, weil ich einfach merke, was sich da für eine Truppe zusammengetan hat, die alles durcheinander schmeißt, was man nur durcheinander schmeißen kann. Und es hat letztlich nichts es wird mir immer klarer, dass diese Leute, die versuchen, die Taten der Hamas mindestens in Kauf zu nehmen oder zu rechtfertigen, egal wie direkt oder indirekt sie es tun, es ist letztlich eine Form von Kitsch. Es ist letztlich eine Form von, ja, von Romantik, von Opferromantik und Opferkitsch. Nichts anderes ist es. Und es ist für mich, wir haben da ausführlich drüber gesprochen, aber ich werde da immer klarer, es ist für mich der finale Untergang einer bestimmten Gruppe, auch von sogenannten progressiven Linken. Das identitäre Moment, das, was man Wokeness nannte, ist tot. Und das zeigt sich hier. Wo sich selbst eine Uni wie Harvard blamiert, mindestens einige studentische Organisationen. Ich habe da an anderer Stelle in meiner Sendung ausführlich drüber geredet. Es ist furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. Es ist hirnloser Kitsch, was da passiert. Ja. Und es ist darüber hinaus hochgefährlich. Es ist hochgefährlich, in einem Versuch, Versuch, man müsse Dinge in einen Kontext stellen, auch noch den Begriff des Kontextes so zu versauen. Kontext ist nicht Relativierung und Relativierung ist nicht Kontext. Und man kann sehr viel kontextualisieren. Es gibt Leute, die das auf sehr gute und sehr richtige Art und Weise getan haben und dabei nichts relativiert haben. Aber das, was da passiert, ist einfach nur den Barbaren das Wort zu reden und auf der anderen Seite zu stehen, weil man eigentlich weiß, dass man auf verlorenen Posten steht, weil einem die Argumente fehlen und deswegen stellt man sich gefühlt dahin, wo man glaubt, dass es richtig ist, wenn man irgendwie progressiv ist, anders oder irgendwie verrückt. Gibt sehr viele Gründe, anders zu sein, gibt sehr viele Gründe, dagegen zu sein, aber dann seid es bitte an den richtigen Stellen und nicht an dieser, indem man sich da gemein macht mit Leuten, mit denen man sich nicht gemein zu machen hat.
Okay, so, jetzt kommen wir zum Geld. Finde ich ein gutes Thema.
Schön. Nee, wir wollen erstmal über Dinge sprechen, die wir nicht tun wollen. Das ist doch erstmal ein, um ein bisschen leichter zu werden, auch sehr schön. Dinge, die wir nie tun würden. Wollen wir damit anfangen und dann über Geld reden?
Ja, ja.
Okay.
Fängst du an?
Ich fange direkt an. Ich sag dir mal so direkt, was ich niemals tun würde. Und zwar ein Bungee-Sprung zum Beispiel oder ein Fallschirmsprung. Also irgendwie sowas Hochrisiko. Ich habe so eine Angst davor. Das ist für mich die absolute Hölle. Und wahrscheinlich hat es was mit Kontrollverlust zu tun. Keine Ahnung. Es ist eine Albtraumvorstellung, würde ich niemals machen. Ich würde auch nie irgendwie, was weiß ich, irgendwie in ein Gewässer gehen, in einen reißenden Fluss und irgendwo durchschwimmen oder so. Außer da würde jemand mitfahren, der mich im Zweifel rauszieht. Aber für mich ist so Fallschirmsprung, Bungee-Sprung eines der ultimativen Dinge, die ich nicht tun würde.
Würde ich auch nicht machen. Nie und nimmer.
Nie.
Fallschirm, Bungee. Ich bin auch ein Kirmesschisser. Ich würde auch nicht auf so Schaukeln gehen, die sich irgendwie überschlagen. Und selbst eine Achterbahn ist für mich ein Albtraum.
Schrecklich, Hölle. Ich habe das einmal gemacht. Und ich weiß, in meiner Schulzeit, wir waren ganz oft im Europapark in Rust, weil er ja nicht so weit von meinem Heimatort weg
ist. Boah, mit dieser krassen Achterbahn, ne? Diese, boah,
ja,
hör auf.
Ja.
Oh, und ich habe das ever.
Immer gehasst. Jedes Jahr ging diese Scheißdiskussion los. Wann fahren wir in Europapark? Wann fahren wir in Europapark? Machen wir dieses Jahr Europapark? Und dann immer, ich dachte, nein, bitte, hoffentlich haben wir einen Klassenlehrer, der sagt, nein, wir fahren nicht in den Europapark. Und ich habe echt alles mitgemacht. Und dann sind wir trotzdem fast jedes Jahr in diesen scheiß Europapark gefahren. Und ich habe mir immer die Zeit totgeschlagen, weil ich dem entgehen wollte, weil diese Achterbahnen so schlimm für mich sind. Und ich habe es einmal gemacht. Einmal bin ich mitgefahren. Ich hatte Todesängste. Und zwar, weil ich ja auch noch körperlich recht groß bin, hatte ich immer das Gefühl, wenn da so ein Tunnel kommt, ich bin einfach zu groß für diesen Tunnel. Es wird mir den Kopf abschlagen. Es ist so furchtbar. Ich hatte wirklich so Albträume, während ich wach war. Ich habe da keinen Spaß. Es ist wirklich Höchststrafe, sowas für mich.
Pass auf, ich habe eine Idee. Wir spielen doch immer so gerne. Wir machen jetzt eine halbe Minute Timer und jetzt machen wir wie bei Dalli Dalli Dinge, die ich niemals tun würde. Ne? Ist das okay?
Okay.
Mhm. Weil dann haben wir erstmal so ein paar Sachen, über die wir reden können. Sonst ist das so, dann müssen wir kramen. Lass uns lieber mal ins Unterbewusstsein gehen. Okay?
Okay.
Du fängst an. Ich sag los, 30 Sekunden ab jetzt. Dinge, die wir nie tun würden. Und los.
Jemanden umbringen.
Ein rohes Tier essen.
Den Führerschein machen.
Auf jemanden schießen.
Ganz tief tauchen auf den Meeresgrund oder so.
Ein LSD nehmen.
Auf ein Heavy-Metal-Konzert nach Wacken gehen.
Irgendwas ganz Ekliges essen. Hoden essen. Punkt. Das waren 30 Sekunden.
In den Puff gehen.
Wie in den Puff gehen? Das würdest du nicht machen.
Ich niemals tun würde. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich absolut nicht. Es zörnt mich einfach maßlos ab, die ganze Umwelt. Ich war auch noch nie im Puff, muss ich sagen. Habe ich schon mal die Geschichte erzählt? Nee, habe ich nicht, ne?
Ich weiß nicht, welche.
Weiß ich gar nicht, ich erzähle die. Pass auf. Warte. Ich habe mich ein einziges Mal an die Puffwelt angenähert. Und es war irgendwie 2001 oder so, als ich zum ersten Mal damals noch mit einem Ensemble auf Tour war. Da habe ich noch in Freiburg gewohnt, da waren wir in Berlin. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du was Verrücktes, jetzt gehst du in den Puff. Und dann bin ich ganz rausgefahren aus der Stadt, ich glaube nach Weißensee. Und das war eigentlich so ein Porno-Kino, aber da lief kein Film, weil es war tagsüber. War ich sehr enttäuscht. Und dann unser Puff hat offen und so. Und dann bin ich da reingegangen und so, ja. Und dann kam irgendeine Frau, weiß ich noch, die schien riesengroß, hat sich vor mir ausgezogen und hatte irgendwann nur noch ein Höschen an. Und ich dachte schon, oh, ist aber interessant, wann muss ich denn hier bezahlen? So, dann hatte sie noch das Höschen an und da war das wie früher bei Premiere, wo man so kurz umsonst gucken konnte und dann war verschlüsselt und dann sagte sie so, ab jetzt kannst du mit rüberkommen, da kostet so und so viel, da hat sie mir die Preise gesagt und dann bin ich einfach weggelaufen, weil es mich einfach nicht angetan hat und die Frau war nicht unattraktiv, aber die Tatsache dafür zu bezahlen, für Sex zu bezahlen, ist für mich der mega Cockblocker. Ich kann mir das nicht vorstellen und es ist eine psychologische Sache, das hat nichts zu tun mit Moral, im Gegenteil, kann jeder machen, wie er will, aber ich kriege das nicht hin, dass ich mir vorstelle, dass ich das gegen Geld bekomme und ich ertrage auch nicht, dass da auf der anderen Seite jemand ist, der mir alles, was er tut, vorspielt und der das nur tut, weil das eine Dienstleistung ist. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich bin dafür zu eitel. Das ist der eigentliche Grund. Ich will, dass jemand Spaß hat, weil ich selbst diesen Spaß auslöse und nicht, weil ein Programm abgespielt wird. Deswegen ist es für mich wirklich null vorstellbar.
Ich habe vor einigen Tagen, ich bin so ein Morgensmensch und ich gucke gerne morgens einfach so wahllos Videos auf YouTube. Da habe ich aus der SWR-Mediathek was gesehen. Und zwar einen Typen, der, Escort-Boy ist. Mhm. Also ein Mann, der von Frauen gemietet wird, damit er mit ihnen Abende verbringt oder Tage sogar und auch Sex mit ihnen hat. Und das war echt interessant. Also auch für mich unvorstellbar, was der macht. Der arbeitet irgendwie als Heizungsingenieur oder macht irgendwie so einen ganz normalen Job. Ist ein sehr gepflegter, durchschnittlich aussehender Typ. Und wird dann von Frauen bestellt und kriegt dafür ordentlich Schotter. Also ich glaube 2.000 oder 3.000 Euro, wenn er die ganze Nacht mit denen verbringt. Und ist so ein, ich will jetzt nicht sagen, er ist eine männliche Prostituierte, aber ja, doch ist er irgendwie doch. Was ist Prostitution? Also es ist Sex gegen Geld. Und ich fand das so erstaunlich, wie nüchtern der das so betrachtet hat. Also wie scheinbar professionell. Aber ich fand irgendwie auch sehr gefühllos, er das beschrieben hat, dass er da eine Dienstleistung bringt und dass es ihm wichtig ist, dass die Frauen zufrieden sind, aber dass er sich nicht vorstellen kann, mit den Frauen mehr zu haben. Und du hast eben gesagt, das ist für dich ein Cockblocker. Für mich ist das genauso. Also Sex ohne Gefühl des anderen ist ja ein Ego-Sex, der gar nichts mit Austausch zu tun hat. Sondern nur mit Abwurf. Und das ist so für mich eine Sache, die ich auch ganz unvorstellbar finde. Ich glaube, ich würde da auch keine Erektion bekommen. Also ich weiß es jetzt nicht, wie es ist. Vielleicht gibt's ja Frauen oder Leute, die das so toll beherrschen, dass in dir eine Illusion entsteht, dass die Bock auf dich haben. Aber ich finde das unglaublich schwierig. Also nee, ist auch für mich nicht möglich.
Ja, also
wir haben jetzt schon gesagt, wir sind totale Schisser, wir haben keinen Bock auf Achterbahn, wir kriegen keinen hoch, wenn wir in den Puff gehen. Was sind wir eigentlich für Pussys? Ich meine, ja, wir absolut. Sind die totalen Beta-Männer, das ist ja schlimmer als Thomas Spritzer.
Spitzer, bitte, Spitzer.
Nein, oh, sorry.
Wie kam der Versprecher zustande? Aber lass uns doch nochmal kurz bei dem Thema bleiben. Ich wusste auch gar nicht, also ich wusste, dass es Escort Boys gibt, muss es natürlich auch geben, aber ich glaube, viel häufiger sind ja Escort Frauen, weil ich glaube, da ist die Nachfrage einfach viel größer. Und nach allem, was ich darüber weiß, und korrigiert mich gerne, wenn es falsch ist, ist es ja da wirklich institutionalisiert. Also, ne, weißt du, Männer, die sehr einflussreich sind, Unternehmer, Geschäftsleute, wie man früher sagte, oder Leute, die einfach repräsentieren müssen und vielleicht keine Partnerin haben, die machen das ja häufig mit Escort-Damen. Und wenn ich es richtig weiß, gibt es Escort-Damen, bei denen anschließend auch Sex mit dabei ist, aber auch einige, bei denen das nicht mit dabei ist. Wobei in der Mehrheit gehört es, glaube ich, dazu oder mindestens die Option gehört dazu. Aber nach allem, was ich weiß, müssen Frauen, die Escort machen, sehr, erstens sehr gut aussehen, aussehen, sehr gepflegt sein, sehr stilvoll sein, durchaus auch gebildet sein, weil sie ja repräsentieren müssen, weil sie eine Rolle spielen müssen, weil sie bei Empfängen dabei sind, weil sie mindestens die Regeln auch des Zusammenseins in den sogenannten höheren Kreisen beherrschen müssen. Und deswegen wusste ich nur, dass es in dieser Welt sehr häufig vorkommt, dass es natürlich mittlerweile auch wahrscheinlich Escort-Boys gibt oder auch das häufiger gibt, kann ich mir schon auch vorstellen. Ich glaube, man muss es so nüchtern sehen. Und natürlich ist es eine Form, ich würde sagen, eine Form der Edelprostitution, weil es geht eben nicht nur um den Sex, es geht um wesentlich mehr, aber sicherlich sehr häufig auch. Und mich würde mal interessieren, wie die Quote ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die meisten der Escort-Damen irgendwie im Lauf des Abends, den sie mit einem Mann verbringen, irgendwann zu irgendeiner sexuellen Handlung wahrscheinlich kommen, weil die Mehrheit der Männer das will. Und ich frage mich, ob es mein Klischee ist, dass es bei Frauen anders ist oder ob es auch so ist. Also dass Escort-Boys auch davon ausgehen, dass sie am Ende des Abends in irgendeiner Form mit dieser Frau Sex haben oder ob es da vielleicht häufiger tatsächlich mehr um Repräsentation geht. Würde ich gerne mal wissen. Ich weiß es nicht.
Ja, schwierig zu sagen. Also ich habe auch den Verdacht, dass das so eine Art Freifahrtschein zum Fremdbumsen ist. Also ich glaube, das sind glaube ich auch Menschen, die Spaß daran haben, möglichst viele Sexualpartner zu haben, also promiskuitiv sind. Und warum dann nicht Geld nehmen und dabei aus der Not eine Tugend machen? Hast ständig was zu ficken und wirst auch noch bezahlt. Also ist doch super.
Aber für mich wäre es auch in diese Richtung. Für mich wäre es auch in diese Richtung undenkbar. Also es geht mir dabei gar nicht so sehr um den Gefühlsfaktor. Du hast ja gesagt, Sex ohne Gefühl. Das ist durchaus, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass das auch spannend sein kann, auch mit wenig Gefühl oder auch mit keinem Gefühl. Das würde ich noch gar nicht mal als Ausschlusskriterium nehmen. Aber die Tatsache, obwohl wenn ich selber dafür Geld nehmen würde, ach, das würde glaube ich meine Eitelkeit streicheln.
Ich weiß überhaupt nicht, Männer anders sind als Frauen. Also Männer ohne Gefühl, Sex, dann weiß ich nicht, ob man eine Erektion so einfach bestellen kann. Ich glaube, es gehört schon mehr Gefühl dazu, auch eine sichtbare Erregung zu haben. Absolut, bei einer Frau, vielleicht ist das jetzt Cis-Mann-Geschwafel, was ich gerade mache, ist das anders. Aber bei einem Mann, ich weiß nicht, ob der einen hochkriegt, so ganz sachlich auf Bestellung und sagt, so, ich habe jetzt 2000 Euro bekommen, jetzt mach mal. Sondern ich glaube schon, dass er da auch Spaß und Lust hat.
Sachliche Erektion. Es gibt doch dieses schöne Gedicht von Erich Kästner, Sachliche Romanze. Kennst du das?
Nee, kenn ich nicht.
Das ist ein sehr schönes Gedicht. Das könnte man eigentlich, jetzt gucke ich gleich, ob ich das finde, lese ich zum Schluss vor. Ja. Es gibt doch sachliche Erektion. So, war die Erektion heute sachlich oder war sie unsachlich? Oder war sie gefühlvoll? Ja. War es eine rationale Erektion oder eine mit Gefühl?
Jetzt sind wir schon bei Geld gelandet. Wie kamst du auf dieses Geldding? Was wolltest du über Geld eigentlich sagen? Vielleicht können wir die Themen ja nachher verbinden.
Genau. Ach, ich dachte, das ist eigentlich eines der letzten großen Tabuthemen, weil über Sexualität und Ähnliches spricht man ja sehr frei mittlerweile, wie auch wir jetzt gerade. Wobei es, glaube ich, unter Cis-Männern, weißen Männern schon fast wieder verpönt ist, über das Thema zu reden. Aber es ist uns natürlich scheißegal, weil uns eh wurscht ist, was verpönt ist und was nicht. Aber ich glaube, dass Geld eines der letzten großen Tabuthemen ist. Also über Geld reden, über darüber, wie viel Menschen verdienen, wie viel man selbst verdient, wie viele andere verdienen. Das ist in anderen Ländern schon wieder anders. In Deutschland ist es auf jeden Fall ein großes Tabu. Aber ich glaube, es geht auch darüber hinaus. Also Geld als Tabu. Wofür hat man was bezahlt? Wofür würde man etwas bezahlen? Und dann auch tatsächlich Geld zum einen als Tauschmittel, aber auch als religiöses Moment, ne? Weil es ja, Geld ist ja Glaube letztlich, ne? Es ist ja etwas, woran Menschen glauben oder sich geeinigt haben zu glauben, als Tauschmittel, womit man eben etwas bezahlt. Man könnte ja auch was anderes überlegen als Gesellschaft oder als Menschen, womit man für etwas bezahlt. Also da sind sehr viele Aspekte dabei und deswegen dachte ich, ich werfe dieses Thema mal mal hin. Also ich sage dir mal die Aspekte, die mich am meisten interessieren. Das eine ist Geld als Tabu, Geld als Kontrolle, also als etwas, worüber man eine Kontrolle hat, was einem Sicherheit gibt, was einem die Möglichkeit eines bestimmten Lebens oder eines Lebensstandards gibt. Und dann aber auch das Thema Geld als Glaube, finde ich auch interessant. Wir müssen nicht über alles reden, aber das sind so die drei Aspekte, die ich mitgebracht habe, über die ich mir vorstellen könnte, mit dir zu reden.
Mhm. Ja, dann fangen wir doch gleich ganz vorne an. Also meine erste Begegnung mit Geld war, dass ich als Kind den Job meines Bruders übernommen habe. Mein Bruder hat gejobbt in einer Heißmangel, die so Bettlaken gebügelt hat und so große Wäsche und die dann gestapelt hat in Wäschekörben. Und diese Wäschekörbe mussten zu den Leuten gebracht werden. Und das waren zum Teil lange Strecken durch die Innenstadt, 1 Kilometer mit so einem Wäschekorb. Das war schon eine körperliche Anstrengung auch. Und wenn man dann den Wäschekorb abgeliefert hatte, bekam man dafür ein Trinkgeld. 20 Pfennig oder 50 Pfennig, manchmal zu Feiertagen auch eine Mark oder 2 oder vielleicht sogar 5 Mark. Und es waren auch immer die gleichen Kunden. Man wusste auch, ah ja, die Metzgerin, die gibt einem 1 Mark. Der Kellner in der Kneipe gibt einem vielleicht sogar 5 Mark. Und das war meine erste Begegnung mit Geld. Ich habe dieses Geld dann jahrelang gespart. Ich bin immer freitags nach der Schule dorthin gegangen, habe immer so 3-4 Stunden gearbeitet. Ich war ja auf dem Gymnasium, wie alt ist man da? 10, 11, 12. Habe das jahrelang gemacht bis zu meinem 14. oder 15. Lebensjahr. Und am Ende hatte ich glaube, ungefähr 400 Mark gespart. 400, 450 Mark. Und mein Traum war immer, mir ein Fahrrad davon zu kaufen, damit ich die Wäschekörbe nicht mehr tragen musste, sondern mit dem Fahrrad zu den Kunden bringen konnte. Und was dann passiert ist, war für mich eine ganz einschneidende Erfahrung, die auch mein Verhältnis zu Geld geprägt hat. Ich habe mir dann dieses Fahrrad gekauft. Es war ein wunderschönes Hollandrad und hatte auch einen ganz stabilen Gepäckträger. Und schon bei der ersten Fuhre, an diesem nächsten Freitag, nachdem ich das Fahrrad gekauft habe, bin ich damit zu einer Kneipe, habe das Fahrrad abgestellt, den Wäschekorb in der Kneipe abgegeben, mein Trinkgeld bekommen und wie ich rauskomme, war das Fahrrad geklaut. Und das war für mich wirklich eine Lehre fürs Leben, nie mehr wieder Geld zu sparen und auf irgendetwas hinaus zu arbeiten, um dann es vielleicht sogar im nächsten Moment zu verlieren, sondern mit dem, was man hat, glücklich zu sein und zu versuchen, es auch so auszugeben, dass es Sinn macht, also dass man davon profitieren kann und nicht, dass es einem weggenommen werden kann. Das war meine erste Erfahrung mit Geld.
Meine erste Erinnerung an Geld ist tatsächlich die, es nicht zu haben. Also weil bei uns nicht sehr viel Geld da war. Mein Vater hat ja nie gearbeitet. Meine Mutter hat ja alleine das Geld verdient. Die Redaktionsassistentin war, wie man heute sagt, früher sagte man Sekretärin bei der Zeitung. Und wir hatten einfach nicht viel. Also für mich war Geld immer etwas, was andere hatten, worauf ich so guckte. Auch gar nicht neidisch oder so, sondern einfach als etwas, was es für mich nicht gab. Also wir hatten kein Haus. Wir hatten kein Eigentum. Wir gehörten zu einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft einfach nicht dazu. Und das war auch klar. Das war aber tatsächlich nichts, was mich verletzt hat, sondern oder was mich jetzt beunruhigt hätte oder was mir wehgetan hätte und wo mir irgendwas fehlte, wo ein Mangel entstand, sondern ich habe das einfach so wahrgenommen. Ich habe aber auch immer wahrgenommen, dass es immer irgendwie eng war, dass Geld etwas sehr Begrenztes ist, dass Geld etwas ist, was man sich verdienen muss, was nicht jeder hat. Dass es auch Dinge gibt, die eben unerreichbar sind. Und ich weiß noch genau, dass immer so eine Grundstimmung herrschte von, oh Gott, wenn mal kein Geld, wenn mal das Geld ausgeht, wenn mal das Geld nicht mehr da ist und wenn es mal weg ist. Und deswegen war auch immer sowas wie Schulden war immer ganz schwierig. Mein Vater hatte ja sehr hohe Schulden dann auch angehäuft und bis mit in den Tod genommen letztlich. Also für mich war Geld vor allem etwas, was man eher nicht hat oder was andere haben und als etwas, als sicherheitsgebendes Moment überhaupt nicht da war, sondern worauf man dich im wahrsten Sinne des Wortes nicht zählen konnte. Das war eher meine Erfahrung. Deswegen war auch so bei den ersten Jobs, die ich gemacht habe, als ich dann so mit 15 anfing, beim Radio zu arbeiten, so Praktikum zu machen, habe ich erstmal auch umsonst gearbeitet. Das war für mich auch total normal, weil ich dachte, ja gut, das steht dir ja gar nicht zu. Warum solltest du jetzt nach Geld fragen? Obwohl ich heute jederzeit sagen würde, egal wie wenig oder nichts man kann, wenn man irgendwo ist und ein Praktikum macht oder was auch immer, dann hat man bezahlt zu werden. Punkt. Und es muss nicht viel sein, aber es hat jeder, der irgendwo sich engagiert, entlohnt zu werden. Und für mich war das völlig klar, dass es da nicht um das Geld ging, sondern darum, da eine Chance zu bekommen und etwas zu machen. Und für mich war deswegen auch der kleinste Betrag, den ich irgendwann verdiente, weiß ich noch genau, da habe ich irgendwie dann Praktikum beim Radio gemacht und dann nach der ersten Zeit, als ich nichts bekam, hieß es dann, ja, du bekommst jetzt 500 Mark im Monat insgesamt, obwohl ich da wirklich die ganzen Sommerferien arbeitete. Und ich habe mich glücklich geschätzt ohne Ende. Es war für mich endlos viel Geld. 500 Mark im Monat, also 250 Euro, dass mir das zustand und so. Und ich habe mich immer über alles gefreut, was hinzukam, weil es eben nicht selbstverständlich war. Und deswegen empfinde ich immer noch eine gewisse Demut gegenüber dem Geld und gegenüber dem Geldverdienen.
Hm. Ja, ich habe, wo wir jetzt gerade bei Anekdoten sind, auch noch eine andere Anekdote über Geld. Ich bin dann irgendwann, weil ich chronisch klamm war, habe ich so Jobs angenommen. Also diese Heißmangelgeschichte ging irgendwann zu Ende und ich war dann auf dem Gymnasium und Freunde sagten mir, hey, es gab ja zu unserer Zeit diese Ferienjobs, nannte man das, ne? Dass man in den Ferien eben auch gearbeitet hat, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, damit vielleicht was zur Seite zu legen. Und Freunde von mir sagten dann, hier gibt's so ein Jeanslager, da kann man so Jeans stapeln und kriegt irgendwie, keine Ahnung, 2 Mark die Stunde oder ich weiß noch, bei McDonald's, das war so ein sehr beliebter Job unter Klassenkameraden, gab's damals 5 Mark die Stunde. Das war super Lohn und da war man ganz stolz und wenn man es nicht hatte, neidisch drauf. In diesem Jeanslager jedenfalls habe ich gearbeitet und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir das keinen Spaß gemacht hat. Das war der Sommer 1982 oder 83. Ich war 14 oder 15, also hochpubertär. Und 85 war es, als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat. Da jetzt erinnere ich mich dran. Und dann bin ich in meiner Heimatstadt an der Kneipe vorbeigegangen. Da stand ein Schild Kellner gesucht. Und ich bin dann da rein und da war so ein Oberkellner, der sagte, Jung, kannst du rechnen? Da habe ich gesagt, ja, was ist 5 mal 5? Ja, 25. Gut, kannst du anfangen. Dann hat er mich da angestellt für einen Tag und ich habe gekellnert. Das war ganz peinlich, ich konnte das gar nicht. Ich habe einen Finger ins Bierglas gehalten oder ich wusste nicht, welche Opas welche Biergläser bevorzugen. Oder dass man zum Beispiel in rheinischen Kneipen, wenn man nicht den Deckel auf das Bierglas legt, automatisch ein neues Bier bekommen muss. Und ich bin dann am Ende des Tages in die Küche und dann sagte der Typ, hast du einen Fehler gemacht, die Abrechnung stimmt nicht. Dann habe ich gesagt, wie die Abrechnung stimmt nicht? Dann sagt er, ja, fehlen 5 Mark in der Kasse. Gut, mach dich vom Acker, dann ist alles gut. Und dann habe ich den ganzen Tag gearbeitet und habe keinen Pfennig Geld dafür bekommen. War aber auch so naiv, dass ich das einfach akzeptiert habe. Und dann bin ich, weil mir Freunde wieder sagten, es gibt hier so einen anderen Job, der ist super cool. Du kannst nämlich auf dem Erdbeerfeld, kannst du Erdbeeren pflücken. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee.
Und dann bin ich da hin und dann bin ich da auf allen Vieren durch dieses Erdbeerfeld gerobbt, während ein Typ mit so einer Stange einem immer so in den Rücken gestochen hat, um zu zeigen, wo noch Erdbeeren sind in den Sträuchern. Und hatte dann nach 4 mühsamen Stunden, ich glaube, 10 Kisten Erdbeeren gesammelt, mit denen ich dann zu so einem Bauwagen gegangen bin, wo man dann, hoffte ich jedenfalls, das Geld für die Arbeit bekam. Und dann wog diese Frau in diesem Bauwagen diese Kisten ab und sagte, macht 25 Mark. Da sagte sie, wie, was macht 25 Mark? Sagte sie, ja, sie waren auf dem Selbstpflückerfeld, das müssen sie jetzt bezahlen. Und dann habe ich das Selbstpflückerfeld Feld verwechselt mit dem Feld, wo eben diese Jobler waren und hatte 25 Mark Schulden für 4 Stunden richtige Maloche. Und so war das immer. Also ich habe immer, mein Verhältnis zu Geld war immer ambivalent. Also einerseits wollte ich natürlich auch Geld haben, um mir damit irgendwas zu kaufen oder zu leisten. Andererseits wusste ich auch, dass es verteufelt war. Also dass Geld auch immer irgendwelchen Ärger mit sich brachte. Und das ging dann auch wirklich jahrelang so weiter, bis ich irgendwann ein entspannteres Verhältnis dazu entwickelt habe. Und heute mir ist fast, ich sag mal wirklich, fast nicht mehr so viel bedeutet. Natürlich muss man Geld haben, um gut leben zu können. Und ich glaube, wir beide haben auch verhältnismäßig viel Geld durch das Glück, eben als Künstler auf der Bühne stehen zu können und Zuschauer zu haben, die bezahlen dafür, dass sie uns sehen können. Aber ich kann durchaus auch ganz glücklich sein ohne Geld. Ist es bei dir auch so?
Ich glaube ja. Also ich würde sagen ja, wobei man natürlich mittlerweile in so einer Mühle drin ist, dass es schwer vorstellbar ist, ganz ohne Geld auszukommen. Aber ich glaube, ich könnte das auch. Ja, weil ich glaube, ich könnte es, weil ich es erlebt habe. Also wir waren jetzt nicht arm oder so, das gar nicht. Aber es war eben begrenzt und wir konnten keine großen Sprünge machen. Und ich glaube, dadurch, dass ich das kenne und dadurch, dass ich nicht in eine Welt hineingeboren bin, in der das immer da war oder in der das selbstverständlich war oder in der immer ein gewisser Standard herrschte, glaube ich, könnte ich das auch. Könnte ich einfach da wieder in etwas zurückgehen, was mir dann aber vertraut vorkäme, weil ich es von früher kenne. Was mir häufig auffällt, ist, es gibt so Leute, die bei Geld so nervös sind. Weißt du? Ich weiß nicht, ob du das kennst, so Leute, die dann, keine Ahnung, die schreiben Rechnungen und rufen schon 2 Tage später an oder 5 Tage später. Haben sie Rechnung noch nicht überwiesen? Und ich sage, ja, ist doch gut, 10 Tage ist eine normale Zahlungsfrist bei Rechnungen. Und du merkst, da ist so eine Nervosität. Und Leute, die irgendwie immer das Gefühl haben, jeder will sie verarschen, jeder, dem sie irgendwie eine Rechnung schreiben oder von dem sie Geld bekommen, der wird nicht bezahlen. Und das kenne ich zum Beispiel von mir gar nicht. Also ich bin da sehr entspannt. Ich achte darauf, dass alles irgendwie läuft, aber ich bin da weder jemand, der dann ständig hinterher rennt, noch bin ich jemand, der am nächsten Tag, wenn irgendwas gemacht wird, sofort eine Rechnung hinterher schreibt. Die Leute gibt's ja auch, damit alles so schnell wie möglich geht. Also ich habe da nicht so ein fetischisiertes Verhältnis zum Geld. Und das gibt's ja in unterschiedlicher Art. Also es gibt die Leute, die Angst haben, das Geld nicht zu bekommen. Es gibt die Leute, die geizig sind, wo du fast spürst, dass sie pathologisch geizig sind und dass sie eben alles nachrechnen, jeder Cent, dass immer alles genau stimmt und die gar keine Großzügigkeit kennen, sondern eher so ein neurotisches Verhältnis haben. Und das habe ich zum Glück nicht. Also ich bin zum Beispiel überhaupt kein geiziger Mensch. Also ich verprasse nicht, überhaupt nicht. Ich bin niemand, der irgendwie teure Hobbys hat oder gerne Geld ausgibt oder sinnlos kauft. Im Gegenteil, auch selbst bei sowas wie Klamotten zum Beispiel, ne? Die kaufe ich dann, wenn sie nötig sind, dass sie wieder gekauft werden. Und ich fahre jetzt auch nicht rum und denke, ich brauche jetzt irgendwie so und so viel neues Zeug. Gar nicht. Also ich neige überhaupt nicht zum Geld ausgeben, aber ich bin auch kein Typ, der wahnsinnig sparsam ist und denkt, Hilfe, übermorgen geht alles zu Ende. Ich bin da spendabel, wo ich Menschen mag und wo ich Vertrauen habe, wo ich mich wohlfühle, da achte ich auch nicht auf jeden Cent, aber ich habe da, glaube ich, so ein ganz, ganz, ganz gutes Verhältnis insgesamt, habe ich den Eindruck. Ich hab, glaube ich, einen ganz gesunden Umgang mit Geld gelernt. Wie ist das bei dir?
Bei mir ist es ein bisschen differenzierter, weil ich auch in unterschiedlichen Funktionen mit Geld umgehe. Bin ja auf der einen Seite auch Geschäftsmann. Du weißt ja, dass ich meine eigene Agentur habe, also auch eine Firma oder ein Unternehmen und da arbeiten Leute. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt nur als Privatperson Geld ausgeben würde oder Geld verdienen würde. Denn ich habe eine Verantwortung. Ich muss ein bestimmtes Geld erwirtschaften. Ich muss garantieren, dass diese Menschen ihre Löhne bekommen. Und ich muss auch Steuern zahlen und irgendwas anderes leisten als Investition oder als Ausgabe, je nachdem. Im geschäftlichen Bereich bin ich sehr genau und sehr streng. Also ich bin, habe das auch gelernt über die Jahre. Es gibt so bestimmte Zyklen, es gibt bestimmte Regeln und es gibt bestimmte Mechanismen, die immer wieder gleich ablaufen. Zum Beispiel, dass du einen gewissen Cashflow brauchst und dass dann, wenn Geld in die Kasse kommt, auch möglichst viel und pünktlich bezahlt werden sollte, damit das, was an Außenständen existiert, das auch deckt, was du selbst zu zahlen hast. Sonst, wenn du es verlagerst, wenn du es verzögerst, wenn du es aufschiebst, dann kommen diese Rechnungen irgendwann wieder zu einem Zeitpunkt, wenn du kein Geld mehr hast und dann wird das, was du an Vermögen vielleicht angespart hast, relativ schnell so wenig, dass du in Existenznöte gerätst. Da muss man eine gesunde Balance finden. Und es gibt, wie du sagst, einfach Gepflogenheiten und Regeln, bestimmte Zahlungsfristen, Mahnläufe, die ganz regulär sind und die einfach auch automatisiert ablaufen. Und da mache ich mir gar nicht die Mühe, emotional involviert zu sein. Also irgendwen anzurufen und zu sagen, ey, wo ist mein Geld? Sondern es wird eine Rechnung gestellt, die Frist läuft ab, danach kommt eine Rechnung, eine Mahnung und irgendwann, wenn es nicht gezahlt wird, geht halt das Ganze, keine Ahnung, zu einem Anwalt oder zu einem Inkasso oder sonst wohin. Das ist die formale Seite. Da habe ich ein sehr nüchternes Verhältnis zu. Privat, muss ich sagen, bin ich kulturell anders geprägt als die meisten meiner Freunde. Ich habe ja fast ausschließlich deutschen Freundeskreis und da merke ich immer wieder, dass es große Unterschiede gibt zwischen dem, was ich erlebe oder wie ich es empfinde und dem, was die anderen empfinden. Und das hat sehr viel mit meiner Erziehung zu tun, es hat aber auch tatsächlich etwas mit meiner Herkunft zu tun. Denn ich weiß nicht, ob du das weißt, man zahlt in der Türkei selten getrennt. Das gilt als sehr unhöflich und als Unart. Und getrennte Rechnungen, also wenn jeder darauf besteht, seine eigene Rechnung zu haben oder zu bezahlen, nennt man deutsche Rechnung. Ja, also der Kellner, der kommt, fragt, möchten Sie eine deutsche Rechnung? Das heißt, möchten Sie getrennt bezahlen. Und das gilt, wie gesagt, als extrem unhöflich. Und das kenne ich aber von meinen Freunden in Deutschland, dass sie zum Teil auf Heller und Pfennig die Rechnung auseinanderklamüsern und dann auch sagen, du, ich habe von der Flasche aber nur ein Glas getrunken. Wäre das okay, wenn ich dann 23 Cent dazu zahle?
Ich hasse es.
Ja, und das löst bei mir, mittlerweile ist natürlich Deutsch nicht mehr Deutsch und Türkisch nicht mehr Türkisch. Die Kulturen nähern sich ja auch an, vermischen sich. Aber bei mir löst das sofort einen Schamreflex aus. Und ich übernehme dann lieber die Rechnung für alle, statt das selber mitzumachen, weil ich mich fürchterlich dabei fühle. Und das wiederum löst aber bei anderen nicht das Signal aus und den Reflex, mich beim nächsten Mal einladen zu müssen, sondern nur die Schadenfreude, dass sie diesmal darum gekommen sind, die Rechnung zahlen zu müssen. Und irgendwann entsteht dabei eine Frustration, sodass du dann denkst, ey, ich muss das jetzt mal sagen. Ja, ich muss den Leuten mal sagen, ey, könnt ihr mal bitte hier euch dran beteiligen? Und das sind immer ganz unangenehme Situationen.
Ja gut, das ist natürlich eine neue Prämisse. Ich habe jetzt tatsächlich von meinem privaten oder persönlichen Leben gesprochen, mit dem, was ich erzählt habe. Beruflich oder geschäftlich ist es natürlich was ganz anderes. Ich meine, wir beide haben Firmengeflechte, schwierige Konsortien über mehrere Länder verteilt. Da muss man natürlich aufpassen, dass nur an der richtigen Stelle rauskommt, wo man Geld hat und nicht auch an der falschen. Wir sind ja beide international agierende Geschäftsleute mit ganz anderen Private Equity Firmen als das, was man von uns kennt. Das ist ja nur die künstlerische, die sympathische Seite, die so tut, als ginge es darum, die Welt zu verbessern, indem man irgendwo in den Medien rumturnt oder auf irgendwelchen Bühnen ist. Nein, ernsthaft. Also was das Geschäftliche angeht, ist es bei mir genauso. Es ist einfach mittlerweile ein sehr großes Team geworden. Es gibt Leute, mehrere Leute, die für mich arbeiten, die mich organisieren, die dafür sorgen, dass ich überhaupt arbeite, dass ich überhaupt irgendwo ankomme und meinen Job mache. Und das sind nicht wenige. Die sind zum Teil festangestellt, sie sind zum Teil freie Leute, aber da trägt man natürlich eine Verantwortung, die trage ich auch und da geht es einfach darum, das Ganze so professionell wie möglich zu machen und natürlich auch zu garantieren, dass die Menschen, die da von einem abhängig sind, jeden Monat ihr Gehalt bekommen, die eben nicht selbstständig sind und nicht durch die Gegend fahren, sondern ihre Sicherheit aus etwas anderem nehmen und da muss man einfach professionell sein und da muss das muss alles laufen und das sehe ich ganz genau wie du. Also da bin ich ganz ähnlich, da bin ich auch sehr nüchtern und auch sehr präzise. Alles andere hat überhaupt gar keinen Sinn. Aber mir ging es eher ums Private. Und da ist, glaube ich, da bin ich auch eher wie du. Also ich bin da auch niemand, der jetzt irgendwie so ganz ganz präzise drauf guckt, wer jetzt wo was gegessen und getrunken hat. Das finde ich immer ganz schrecklich. Ist mir auch wahnsinnig unsympathisch, wenn Leute dabei sind, die sowas machen und dann sagen, warte, lass uns mal showen und da und nee, hatte ich nur, oh, da fallen die direkt zwei Stufen runter bei mir, weil ich das so schrecklich finde. Auf der anderen Seite zum Beispiel bin ich jetzt, ich bin niemand, der Geld verleiht. Es gibt ja auch Leute, die dann einfach sehr sehr offen sind und sagen, ja komm, wir haben uns ja lieb und dann leihe ich dir mal was. Also ich habe ganz selten in meinem Leben Geld verliehen und dann auch nur an engste Menschen, bei denen ich wusste, okay, wir kennen uns sehr, sehr gut, wir sind sehr eng befreundet oder sind irgendwie privat verbandelt. Da habe ich das gemacht. Aber das mache ich zum Beispiel gar nicht. Oder so mal unter Freunden sich gegenseitig Geld leihen. Hat mich interessanterweise auch nie jemand gefragt, auch nicht aus dem Freundeskreis. Hätte ich aber auch nicht gemacht. Wie bist du da?
Ähnlich, würde ich sagen. Entschuldigung, ich habe mich verschluckt.
Jetzt kommen wir ins Eingemachte. Jetzt verschluckt er sich.
Ich würde sagen, ähnlich. Also ich verleihe nicht Geld, ich verschenke dann eher Geld. Ich habe jetzt zum Beispiel meinem Bruder Geld gegeben, damit er sich ein Auto kaufen konnte. Das verlange ich nicht zurück. Das sehe ich als meinen Teil Bruderpflicht an. Oder auch bei Freunden oder sonst wem. Wenn ich wirklich weiß, dass derjenige in dem Moment Geld braucht und dass er angewiesen ist, dann gebe ich ihm das eher, als dass ich ihm das leihe. Weil ich auch nicht in der Position sein will, das zurückfordern zu müssen. Anders
aber
gut, ist
übrigens, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, das ist aber eben auch das, was uns unterscheidet. Du hast Geschwister, ich habe keine. Das heißt, das geschwisterliche Geld verleihen oder gar Geld verschenken, das kenne ich nicht, weil ich dadurch, dass ich dieses geschwisterliche Moment schlicht nie erlebt habe.
Also es ist anders, wenn man Geschwister hat, weil auch bei uns war das eine Frage der Erziehung. Es selbstverständlich war, dass wir uns als Geschwister gegenseitig unterstützen und helfen. Ich finde, es ist immer eine Frage der Abwägung auch. Und da gibt's dieses eine, also das Freundschaftliche, wo man in der Kneipe zusammensitzt und vielleicht auch Lust hat, Menschen einzuladen. Das kann auch manchmal peinlich sein übrigens und man kann damit Menschen auch bloßstellen, wenn man sie einlädt. Da muss man sehr vorsichtig sein. Und es kann etwas Generöses haben und es kann auch was Angeberisches haben. Also da muss man wirklich diese Gratwanderung bestehen aus, ich will euch was Gutes tun oder ich will mich was Gutes tun sehen. Das ist auch ein feiner Unterschied. Anders ist es, wenn man, also ich hatte ja eine Zeit lang auch wirklich gar kein Geld. Ne? Ich war ja auch wirklich, wie gesagt, chronisch pleite, habe in Wohnungen gewohnt, die ich nicht zahlen konnte, habe mir Geld geliehen, was ich nicht zurückgegeben habe. Also ich habe da heute auch ein massives, schlechtes Gewissen noch gegenüber manchen Leuten. Das ist jetzt natürlich schon 40 Jahre her, aber ich bin dann auch tatsächlich zu diesen Leuten hin und habe das dann irgendwann Jahrzehnte später denen gegeben und mich dafür entschuldigt, weil ich auch das ganz schlimm finde. Ne? Also ich finde auch die Gegenseite, jemandem etwas zu schulden, ist genauso schlimm wie jemandem etwas zu geben. Und damit eine Abhängigkeit auszulösen. Das ist beides nicht schön. Deswegen meine Antwort auf deine Frage ist, Geld verleihen ist eine ganz heikle Geschichte. Ganz heikel.
Ich würde auch noch über einen anderen Aspekt reden wollen, der so ein bisschen kulturgeschichtlicher ist. Ich habe mal einige schlaue Bücher über dieses Thema gelesen und das ist total interessant. Entstehung des Geldes, wie das überhaupt kam, wie es überhaupt zu einer Art Tauschmittel wurde. Und es gibt einen schönen Satz von einer Kulturwissenschaftlerin. Ich glaube, er ist von Christina von Braun oder sie hat ihn zitiert auf jeden Fall. Und zwar hinsichtlich des Geschlechterthemas. Und sie schrieb mal: Der Mann hat das Geld, die Frau ist das Geld. Also nicht ist mit zwei S, sondern mit einem. Das heißt, es ist in der Kulturgeschichte immer wieder nachweisbar, dass Geld eine Männerdomäne ist in der Geschichte. Und das sage ich deskriptiv, nicht bewertend. Und nicht, wie ich das finde, sondern als Darstellung. Das heißt, häufig in der Kulturgeschichte konnte man immer wieder sehen, der Mann hat das Geld und die Frau ist es. Das heißt, all das, was wir kennen, die Frau kleidet sich schön, sieht gut aus. Oder auch die Ansprüche, die wir an Frauen haben. Sie haben gut auszusehen. Oder sie müssen besonders aussehen. Sie müssen mehr aus sich äußerlich machen. Während der Mann das in der Tradition weniger musste, was sich zum Glück auch geändert hat. Das hat eine tiefe Ursache darin, dass das Geld eine Männerdomäne war in der Geschichte und Frauen die repräsentative Aufgabe hatte, die Funktion, die Zusatzfunktion sozusagen. Und es ist bis heute nachvollziehbar, dass Frauen oder das Geld, das Frauen beispielsweise in eine Beziehung einbringen, anders ausgegeben wird. Es wird eher gesehen als etwas, was hinzukommt. Da gibt es spannende Studien von einer Wissenschaftlerin aus New York, Arlie Hochschild heißt sie, da kann man das alles nachlesen, die das genau recherchiert hat und in Studien nachgewiesen hat, dass zum Beispiel das Geld, was Frauen in eine Partnerschaft mit einem Mann einbringen, häufig benutzt wird als das, was man zusätzlich ausgibt, was man für Luxus ausgibt. Während das Entscheidende, das wesentliche Geld, das gebraucht wird und das zum Überleben, zum Essentiellen eingesetzt wird, das Geld ist, dass der Mann verdient. Und ich glaube, darin liegt auch eine der Ursachen, warum über sehr viele Jahre und ja zum Teil auch immer noch Frauen schlechter bezahlt werden als Männer, weil das Männliche als das angesehen wurde, was das Monetäre war, was das war, was Geld bedeutete.
Ja. Klingt interessant. Habe ich aber irgendwie nicht so viel zu sagen.
Muss auch gar nicht. Wollte ich nur mal so als Referenzpunkt mit einbringen. So.
Ja.
Aber lass uns vielleicht noch ein bisschen über das Thema Geld reden, hinsichtlich des Themas Religion. Ich glaube, dass Geld auch in gewisser Hinsicht eine Ersatzreligion ist. Man hat das häufig gesehen an solchen Leuten wie Jérôme Kerviel. Das ist dieser Typ, der damals die Société Générale in Frankreich, ich glaube, um mehrere Milliarden erleichtert hat mit einem Klick. Das hat sowas, ja, das hat fast was Mönchisches. Also Leute, auch Trader, die mit Geld zu tun haben, die darüber sprechen, sagen ja, es ist im Grunde fast wie ein Benediktinermönch im Kloster, der einfach nur den Zahlen ergeben ist, der nur den Zahlen folgt und nichts anderes mehr tut. Also es gibt auch diese Interviews mit Steuerhinterziehern. Uli Hoeneß zum Beispiel hat ein großes Interview gegeben, nachdem er da in den Knast kam und sagte, in den Hochphasen des Zockens habe ich nichts anderes mehr getan. Ich habe kaum noch was gegessen, kaum noch was getrunken. Ich saß einfach nur da und habe diesen Zahlen beim Größerwerden zugeguckt und habe dabei Summen gesehen, die ich gar nicht mehr einordnen konnte. Und es ging nur noch darum, was mache ich mit diesen Summen? Also ich habe mich um nichts mehr anderes gekümmert. Alle sinnlichen Bedürfnisse waren fast weg. Und ich glaube, dass es in dieser Hinsicht Geld als Rausch und Geld als als Medium, dem man sich völlig überlässt, auch nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube, daher kommt auch diese fast schon Naturgewalt von Menschen, die das Gefühl haben, mit riesigen Summen handeln zu müssen und mit Summen zu traden, die sie eigentlich gar nicht beherrschen.
Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf dieser Spruch, Geld ist unwichtig, wenn man es hat. Und ich frage mich, was daran wahr ist und ob ich vielleicht schon so viel Geld habe, dass es mir unwichtig ist. Weil ich merke, so wenn du das erzählst, fehlt mir so die Leidenschaft. Also ich würde jetzt so Richard David Precht mäßig, kann ich gerne einsteigen und irgendwas da her schwafeln über Geld und die Bedeutung, die kulturgeschichtliche. Aber ich muss ehrlich sagen, wirklich berührt mich das nicht so. Also ich halte Geld für was sehr Oberflächliches. Und ich glaube, der Wert, der hinter Geld steckt, ist für sehr viele Menschen unterschiedlich. Für viele aber auch gibt es da Parallelen. Also Geld als Existenzsicherung, Geld als Zeichen des Erfolgs, Geld als Zeichen auch der Macht, die man durch Geld ausüben kann. Geld als Symbol für Sicherheit, für eine gewisse Arriviertheit im Leben. Klar, das darüber kann man viel sprechen und ich glaube, das sind aber Dinge, die sind schon ganz oft gesagt worden. Deswegen suche ich so jetzt gerade nach meinem Andockpunkt, wo ich meine Leidenschaft mit diesem Thema verbinden kann. Und der ist, glaube ich, allgemeiner. Der ist nicht so persönlich. Also mein persönliches Verhältnis zu Geld, wie gesagt, ist sehr ambivalent, aber doch sehr klar. Also nicht unklar, ambivalent, sondern es gibt da zwei Seiten oder drei oder vier und die sind geklärt über im Laufe der Jahre, über die Zeit, die ich mit Geld umgehen muss und lernen muss, mit Geld umzugehen, ist das mittlerweile sehr deutlich und sehr klar. Ich glaube, Geld, wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen im Allgemeinen, und das, was Geld ist, ist ja nicht mehr nur das, was auf dem Papier ist, sondern es ist eben das, was du beschrieben hast, das virtuelle Geld, das verschoben wird. Das ist schon ein ganz anderes Thema und das geht dann so rein in Politik, in Wirtschaft, in wie wird eigentlich auf der Welt Geld umgesetzt und woraus entsteht eigentlich Armut und Reichtum. Und ich habe das vielleicht hier in diesem Podcast ja schon mal gesagt, etwas, was mich sehr beschäftigt im Moment ist, 43% des gesamten Vermögens dieser Welt ist in der Hand von nur 1% der Bevölkerung. Das musst du dir mal überlegen, wie viele reiche Menschen es eigentlich auf der Welt gibt, die über so viel Vermögen verfügen, dass ein Großteil der Welt eigentlich arm ist oder gar nichts hat und angewiesen darauf ist, dass die, die sehr viel haben, ihnen etwas abgeben. Und das ist etwas, was zum Beispiel bei mir eine größere Leidenschaft weckt, darüber nachzudenken, bedeutet mit Geld umzugehen, so wie wir es eben im kleinen Kreis beschrieben haben, also auch das gönnen können, nicht auch im großen Geld gerechter verteilen zu müssen. Also ne, nicht nur das physische Geld, sondern das Geld, das wir erwirtschaften, den Reichtum, den wir verwalten. Müssen wir das nicht in irgendeiner Form auch mit sozialer Verantwortung verbinden? Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Gesellschaft noch nicht gelernt hat, weil unsere Gesellschaft auch noch nicht gelernt hat, mit Leistung, mit Belohnung von Leistungen, aber auch Bestrafung von nicht erbrachter Leistung umzugehen. Und es immer wieder ein Thema ist, nämlich der Sozialstaat, der Menschen unterstützen soll, aber auch Menschen, die den Sozialstaat ausnutzen, um sich eine Unterstützung zu ergaunern, die sie vielleicht gar nicht verdient haben. Also da wird plötzlich dieses Thema Geld viel vielschichtiger und kriegt eine ganz andere Bedeutung, nämlich eine politische Dimension. Und ja, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, aber ich finde gerade im Augenblick, wo wir einige Konflikte auch auf der Welt erleben, frage ich mich immer wieder, wie sehr wirtschaftliche Interessen hinter diesen Konflikten stehen. Und da gibt's natürlich eindeutige Indikatoren. Wenn wir sehen, wie an der Börse Rheinmetall gerade Profit macht daran, dass Waffen verkauft werden, dann ist das etwas, was einen ganz klaren Zusammenhang hat.
Ja, lass uns mal noch einen Moment bei dem Thema Armut bleiben oder bei dem Thema bleiben, kein Geld zu haben. Denn Geld ist ja auch ein Anerkennungsinstrument, ne? Und in der Art und Weise, nicht nur wie man selbst mit Geld umgeht, sondern auch wie ein Staat mit Geld umgeht, kann man ja sehr viel lernen über das Menschenbild, das ein Staat hat. Also wenn ein Staat beispielsweise wie Deutschland es bei den Hartz-IV-Reformen getan hat, überhaupt bei diesen ganzen Hartz-Reformen und sagen wir mal sehr streng agiert hat, um es mal wertfrei zu sagen, also sehr schnell drohte mit Entzug von Geld. Wenn ihr nicht sucht, wenn ihr nicht Arbeit sucht, wenn ihr keine Arbeit findet, wenn ihr dies nicht tut, dann werden wir euch das Geld entziehen. Dahinter steckt natürlich zum einen ein soziales Druckmittel, dahinter steckt aber auch ein Menschenbild. Nämlich das Menschenbild, der Mensch will eher betrügen, er wird betrügen, er wird mit dem, was wir ihm geben, nicht verantwortungsvoll umgehen und er führt Dunkles im Schilde, wir müssen ihn kontrollieren und Geldentzug ist ein Mittel, um ihn dahin zu kriegen, dass er sich kümmert, weil er sich aus eigener Kraft oder aus eigener Leidenschaft, aus eigener Leistungsbereitschaft heraus nicht engagieren wird. Ich glaube nicht, dass es in der Mehrheit so ist, aber daraus lässt sich natürlich sehr viel ablesen, auch wie man mit Menschen umgeht, wer wie bezahlt wird, wer welche Bedeutung hat über Geld in dieser Gesellschaft.
Ja, und jetzt kommen wir in einen sehr interessanten Bereich, nämlich der Veruntreuung und dem kriminellen Umgang mit Geld. Und da fangen wir mal ganz oben an. Wir haben gerade einen Bundeskanzler, der sich nicht mehr erinnern kann. Und es geht um einen Skandal, in dem es um Milliarden geht, die veruntreut wurden, um den Cum-Ex-Skandal nämlich. Und immer noch ist dieser Kanzler in Amt und Würden, obwohl er sich weigert, darüber Auskunft zu geben oder so tut, als würde er sich nicht mehr daran erinnern. Ich meine, es geht hier um horrende Summen. Und man sieht eben daran, wie relativ auch der Umgang mit Geld sein kann und wie Macht in den Umgang mit Geld hineinspielt und wie die Frage danach, ob Geld gerecht verwendet wird, plötzlich ganz irrelevant werden kann. Woran das liegt, das ist eine andere Frage. Ich glaube, es liegt daran, dass eben auch da unterschiedliche Mächte, das soll jetzt keine Verschwörungstheorie sein, aber ich beziehe das vor allen Dingen auf finanziell starke Mächte, sich da gegenseitig schützen. Und so ist es zum Beispiel auch in anderen Fällen. Wir haben hier über die 826.000 Euro Spenden gesprochen, die die Antonio Amadeo Stiftung mit Jasmina Kunke zusammen erhalten haben, dafür, dass sie Opfer von sexuellen Gewalttaten oder sexualisierter Gewalt rechtlich verteidigen können gegen die Angriffe von irgendwelchen Beschuldigten. Und auch da wird nicht mehr drüber gesprochen. Das ist thematisiert worden auf diversen Kanälen. Aber gemessen an der Summe und dem Skandal, der damit verbunden ist, dass dieses Geld jetzt irgendwo lagert und nicht für den Zweck eingesetzt wird, für den es eigentlich eingesetzt werden sollte, ist die Reaktion darauf verhältnismäßig gering. Nur mal im Vergleich, ne, wenn wir unser Auto falsch parken und ein Knöllchen kriegen, dann ist innerhalb von 3 Wochen eine Mahnung da und wenn du die nicht bezahlst, kriegst du irgendwann noch eine Mahnung und wenn du die nicht bezahlst, dann landest du vielleicht irgendwann im Zweifelsfall sogar im Gefängnis. Also da ist das Maß der Strafe und der Aufmerksamkeit, die man aufwendet, um den wertvollen Umgang mit Geld und den angemessenen, verantwortungsvollen Umgang mit Geld im Gleichgewicht zu halten, sehr unterschiedlich. Und das finde ich zum Beispiel ist eine Frage. Warum ist das so?
Das ist ganz interessant. Ich finde auch, dass dieser ganze Cum-Ex-Skandal und die riesigen Summen, um die es dabei ging, kaum beleuchtet wurde und auch kaum Erregungsbereitschaft hervorgerufen haben. Und das wäre ein Thema gewesen, worüber man sich massiv hätte erregen können. Es ging letztlich, um es mal so ganz platt und ein bisschen populistisch zu sagen, es ging um unser aller Geld. Es wurden Milliarden einfach versenkt, indem Leute sich Steuermodelle ausgedacht haben, die ihnen unfassbar viel Geld bringen und die andere erleichtert haben. Und ein System, das bis heute nicht wirklich verstanden ist und das, glaube ich, nicht mal die wirklich verstanden haben, die es erfunden haben. Und das sich jederzeit auch wiederholen kann. Das sagen ja auch alle. Es wird immer wieder jemanden geben, der auf so eine Idee kommt und es wird immer wieder Politiker geben, die nicht darauf achten, das zu verhindern. Und das ist ja letztlich auch der Grund, warum Cum-Ex überhaupt so groß werden konnte, weil sich keiner wirklich drum gekümmert hat, sondern weil die Bankenaufsicht selber damals 2006 die Nivellierung des Gesetzes geschrieben hat und rein diktiert hat und die Bundesregierung das einfach abgenommen hat, statt sich drum zu kümmern, was da eigentlich läuft. Und das heißt, die haben das sehenden Auges weiter möglich gemacht, obwohl damals deutlich wurde, dass da etwas passiert, was richtig schief gehen kann. Und das ist bis heute nicht wirklich aufgearbeitet. Und ich glaube, es liegt daran, dass dieses Thema so theoretisch ist. Das wäre meine Erklärung. Es geht zwar um riesige Summen, und es geht aber es hat keinerlei, Zahlen sind kalt, Zahlen lösen keine Emotionen aus, Zahlen lösen keine Bestürzung aus. Es ist ja Geld, wo man sagt, ja okay, es ist Steuerzahlergeld, aber solange das nicht spürbar ist für den Einzelnen, hat es keine Auswirkung. Die Straßenbahn fährt trotzdem, es ist trotzdem mehr oder weniger sauber vor der Tür, obwohl dieses Geld weg ist, aber es fehlt das Gefühl dafür. Es ist kein Geld, was uns so genommen wurde, dass es uns emotional berührt, indem man sagt, okay, da ist mir Geld geklaut worden, mir ist die Geldbörse geklaut worden oder was auch immer. Oder jemand hat meine Bankkarte genommen und hat das Konto leer geräumt. Das ist natürlich etwas, was wehtut. Aber das sind Summen und Spiele, die da gemacht wurden. Und letztlich sind es Spiele, die bei bestimmten Leuten einen Rausch erzeugt haben, aber die nicht dafür gesorgt haben, dass es ins Gefühl reingeht. Und ich glaube, damit hat es viel zu tun. Oder hast du eine andere Erklärung?
Ich glaube, es hat was damit zu tun. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Dimension einfach verloren gegangen ist und dass je größer der Wert wird und je entfernter dieser Wert von einem selbst ist, desto geringer ist vielleicht auch das Bewusstsein dafür, welch ungeheurer Skandal da eigentlich sich gerade abspielt. Ich meine, wir müssen das noch mal zusammenfassen. Der ehemals oberste Chef einer Behörde, nämlich des Finanzministeriums, kann sich nicht mehr daran erinnern, wo wir reden nicht über Millionen, wir reden nicht über Peanuts, sondern wo Milliarden, ja, Milliarden geblieben sind. Er sagt einfach vor Untersuchungsausschüssen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Wenn seine Behörde, ja, das Finanzministerium und die Finanzbeamten in den Finanzämtern bei mir eine Steuerprüfung machen und ich würde auf die Fragen, die die mir stellen, sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern, dann würde schlicht und einfach Folgendes passieren. Die würden sagen, wenn sie sich nicht erinnern, dann schätzen wir sie ein. Und wenn sie das, was wir von ihnen aufgrund der Einschätzung verlangen, nicht zahlen, dann gehen sie dafür in Bau. Das heißt, eigentlich müsste Olaf Scholz für das, was er da gerade macht, sich vor einem Gericht verantworten. Und wenn er die Aussagen nicht bringt, die er bringen muss und sie verweigert, müsste er im Zweifelsfalle dafür in den Bau gehen, ins Gefängnis. So wie das auch mit Uli Hoeneß passiert ist und so wie das mit jedem passiert, der in irgendeiner Form verschleiert, woher er Geld bekommt, wie er es ausgibt und wie er es belegt, dass er es ausgegeben hat. Und das Gleiche gilt für den zweiten exemplarischen Fall, über den ich hier gesprochen habe. Eine Aktivistin wie Jasmina Kuhnke, die sonst auf der Seite der Gerechtigkeit steht, die hochmoralisch agiert, die in jedem ihrer Posts auf Instagram andere anklagt und verdächtigt, ja, die hat einfach mal 826.000 Euro gesammelt mit ihrem Namen und dem Namen vieler anderer Kolleginnen und Kollegen und einer Stiftung, über die heute keine Auskunft gegeben wird. Und das ist ein riesiger Skandal und es ist für mich unverständlich, dass weder die Behörden, ich hoffe es sehr, noch sonst wer da weiter recherchiert und vor allen Dingen auch die Presse das weiter zum Thema macht, so wie sie gerne auch mal andere Themen aufbauscht, die sie dann schnell wieder vergisst, wenn sie merkt, dass sie nicht ziehen und nicht ausreichen, um eine Kampagne damit zu steuern. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist deswegen so, weil dort ganz bestimmte Leute Hand in Hand arbeiten. Ich glaube, im Falle von Olaf Scholz ist klar, dass wenn das Ding auffliegt, eine ganze Kaste von Leuten bloßgestellt wird und da vor Gericht stehen müsste, um sich zu verantworten. Und deswegen halten die still und schützen sich gegenseitig. Und im zweiten Fall, den ich ja auch nur exemplarisch dazu sage, weil ich glaube eben, dass es nicht nur die Politik ist, sondern auch scheinbar ganz normale Menschen, die dazu neigen, mit Geld verantwortungslos umzugehen, ist es genauso. Ich glaube, die stecken da unter einer Decke. Die Antonio Amadeo Stiftung, die ja auch Verbindung zur Bundesregierung hat, so wie Jasmina Kuhnke auch, die als Token benutzt wird von der Antonio Amadeo Stiftung dafür, dass sie so tun, als würden sie gegen Rassismus kämpfen, aber im Grunde genommen ganz primitive monetäre Interessen vertreten. Und das ist, wenn wir über Geld reden, das Ungleichgewicht im Umgang mit Geld. Und das ist eben das, was nicht Geld als Belohnungsmechanismus darstellt, sondern Geld auch als Bereicherungstool. Geld als Anlass zur Korruption, zum Verbrechen, zur Kriminalität. Und das ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Da merkst du ja auch, dass ich plötzlich viel leidenschaftlicher bin.
Absolut. Und also was Cum-Ex angeht, bin ich absolut sicher, es gibt da sicher mehr Informationen. Und es gibt da mit Sicherheit Leute, die auch Olaf Scholz stärker belasten könnten, aber es nicht tun. Und die wird es wahrscheinlich auch in einer der drei an der Bundesregierung beteiligten Parteien geben. Aber mutmaßlich wird geschwiegen, weil man weiß, wenn wir jetzt den Olaf über die Klinge springen lassen, dann war's das mit der aktuellen Koalition. Und dann gibt's Neuwahlen möglicherweise und das will natürlich auch keiner. Und deswegen, glaube ich, wird da sehr viel verschwiegen, was sonst längst an die Oberfläche gekommen wäre. Und er kommt mit so einer Helmut-Kohl-Taktik da durch. Aber Cum-Ex ist natürlich auch so ein Riesenthema, bei dem man einfach sagen muss, es ist auch für die Justiz eine einmalige Sache. Das ist im Grunde ein Paradigmenwechsel. Es ist das erste Mal, dass die Justiz mit einem im Grunde genommen digitalen Hyperskandal zu tun hat, weil es so unfassbar viele Verdächtige, Involvierte gibt. Ich weiß nicht, es gibt eine Zahl an Verdächtigen, die in die Tausenden geht. Das heißt, das könnte eigentlich einer der ersten Prozesse in der Geschichte sein, der einfach nie zu Ende aufgeklärt wird, einfach weil es die Gerichte nicht schaffen, weil ein nationalstaatliches Gericht nicht vorbereitet ist auf eine solche Dimension. Die können das gar nicht abarbeiten im Lauf der Jahre, bis es irgendwann zu einer Verjährung kommt. Also alles, was wir jetzt in diesem Skandal erleben, all die, die jetzt vor Gericht standen und stehen, das sind ja nur die ganz großen Fische. Hier wie jetzt Herr Olearius aktuell von der Warburg Bank oder andere. Das sind ja nur die Speerspitze des Ganzen ausmachen. Aber all die Kunden, die diese Leute hatten, Berger und seine Leute, die ganzen Kunden, die da involviert waren, die Geschäfte gemacht haben, auch kleinere, die trotzdem justiziabel sind, bis die irgendwann mal wirklich abgeurteilt sind, das kann ewig dauern. Das kann länger dauern, als wir beide zusammen leben würden. Und das ist ein Paradigmenwechsel. Und ich glaube, bei Geld zeigt sich einfach ganz grundsätzlich, wie man so sagt, der Charakter. Und ich glaube nicht, dass es der Kapitalismus ist, der schuld ist daran, dass Menschen krumme Dinger drehen oder Möglichkeiten ausnutzen. Das ist eine Sache des Charakters, vielleicht der Erziehung, vielleicht auch der Biologie, da kann man sicher lange nachdenken drüber, aber es ist im Menschen angelegt, ob er sich korrupt verhält, ob er sich unehrlich verhält, ob er Geld haben will, das ihm nicht zusteht, oder ob er an einem gewissen Punkt eine Grenze zieht und sagt, nee, weiter gehe ich nicht, das war's, das ist illegal oder das ist nicht seriös.
Ja, man muss dazu sagen, wo wir bei Regierungsschelte gerade sind, wir haben im Moment tatsächlich eine der inkompetentesten und korruptesten Regierungen, die wir je hatten. Dagegen ist Helmut Kohl gar nichts. Ich meine, auch Karl Lauterbach, ich erinnere mal an den Lipo-Bay-Skandal, steckt da knietief in der Scheiße. Und woran das liegt, dass die sich jetzt alle decken oder dass sie auch mit Hilfe der Medien und der Presse durchkommen mit all den Skandalen, die sie haben, das ist unerklärlich. Also wir könnten jetzt auch über Nancy Faeser reden. Wir können über viele andere Dinge sprechen, die nicht nur was mit Geld zu tun haben, sondern auch mit der Art und Weise, wie hier Politik gemacht wird. Letztendlich steckt aber hinter allem auch das Geld. Und letztendlich ist das Interesse dieser Menschen, die daran beteiligt sind, aber auch der Unternehmen, die im Hintergrund diese Beteiligung initiieren und steuern, das Gleiche. Es geht um Profit. Es geht darum, in irgendeiner Form Geld aus einer Sache zu machen, Profit daraus zu schlagen, um sich selbst in eine günstige Position zu bringen. Und da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft mal grundsätzlich drüber nachdenken, warum wir überhaupt Steuern verlangen und wofür Steuern eingesetzt werden. Ob es sowas wie eine Steuergerechtigkeit gibt oder ob wir nochmal überprüfen müssen, was Steuergerechtigkeit eigentlich bedeuten müsste. Und das ist jetzt ein weites Feld. Da können wir, glaube ich, 10 Stunden drüber sprechen. Angefangen von den verschwendeten Steuergeldern am Berliner Flughafen bis hin zu den Steuergeldern, die eigentlich genommen werden müssten von denen, die ihre Gewinne verschachern und über Umwege dann ins Ausland bringen. Und das sind nicht nur die von Klattens und die in Deutschland leben, sondern das sind auch große Unternehmen wie zum Beispiel Apple oder Starbucks oder Adidas, die einfach ihre Firmensitze ins Ausland verlegen und dann Minimalsteuersätze zahlen dafür, dass sie hier in Deutschland weiter horrende Umsätze machen können. Und da war zum Beispiel auch Corona eine Zäsur, ein Einschnitt, wo auch der Staat, der ja unter Anleitung von Finanzminister damals Olaf Scholz aus der Bazooka schießen wollte, um Menschen, die Opfer dieser Corona Krise waren, redlich und angemessen zu unterstützen, aber in Wirklichkeit auch da wieder gemeinsame Sache gemacht hat mit den Großverdienern dieser Krise. Das war wiederum die gleichen, die ich eben genannt habe. Starbucks unter anderem, die Überbrückungshilfen bekommen haben, die keine Ahnung wie viel Prozent ihrer Vorjahreseinnahmen, die anhand ihrer Vorjahreseinnahmen errechnet wurden und trotzdem aber weiter Handel betrieben haben und dafür so wenig Steuern gezahlt haben wie kein anderer, der in Deutschland Geld umsetzt. Also da könnten wir jetzt wirklich viele Fässer aufmachen. Am Ende bleibt die Frage danach, warum ist Geld in so unterschiedlichen Ebenen so unterschiedlich viel wert?
Ja, und da stellt sich natürlich auch die Frage, warum kriegt es die EU nicht geregelt, dass Firmen wie Amazon und Apple ordentlich Steuern zahlen, sondern stattdessen irgendwo in Luxemburg sitzen oder sonst wo und Geschäfte in ganz Europa machen und nicht, dass das iPhone, das in Deutschland gekauft wird, in Deutschland versteuert wird, sondern irgendwo. Und die EU schafft es einfach nicht, das einmal so hinzukriegen, dass das Geld dort auch versteuert wird, wo es verdient wird. Und auch da hat man das Gefühl, da es reichen die Ruder der Politik nicht ins Wasser an dieser Stelle, obwohl es hier wirklich einfach wäre. Man müsste sich nur EU-weit mal einigen, aber wo einigt sich die EU schon? Sie kriegt es bei der Migration nicht hin, warum sollte sie es da hinkriegen, wo sie richtig Geld verdienen könnte? Zu Recht.
Ja, damit sind wir durch, oder? Jetzt haben wir genug über Geld gesprochen, gibt genug Skandale.
Jetzt verdienen wir wieder welches.
Jetzt verdienen wir wieder welches. Wir haben schon gesagt, der 4. Dezember ist leider oder Gott sei Dank ausverkauft. wir sprechen uns nächste Woche wieder hier und dann haben wir ein gemeinsames Sushi-Essen und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Genau,
machen wir das. Auf jeden Fall eine gute Idee, uns auch trotzdem noch zu verbinden. Sollen wir sagen, heute ist Sonntag. Also wir mussten heute aufzeichnen, weil ich morgen noch in Graz bin und das nicht schaffe. Ich hoffe, wir waren nicht zu tagesaktuell, weil in den letzten Wochen ist ja immer so. Wobei, vieles haben wir vorausgesehen und vieles, was wir in diesem Podcast vorweggenommen haben, ist dann später auch von anderen so wiederholt worden. Aber manchmal, ne, dann ist ein Tag wie eine Ewigkeit und am nächsten Tag denkst du, fuck, Alter, hätten wir ein bisschen gewartet, hätten wir noch mehr dazu sagen können.
Ja, und du denkst, scheiße, jetzt ist alles anders und naja, aber haben wir heute ein überzeitliches Thema genommen. Ich glaube, da ist die Gefahr nicht so groß.
Wunderbar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag in Mainz.
Danke.
Und sende dir Grüße aus deiner Lieblingsstadt Wien. Ich werde einen Schnitzel für
Jawohl.
Dich essen heute.
Mach das. Guten Appetit. Hau rein. Viel Spaß in Graz und bis nächste Woche.
Genau, bis nächste Woche. Macht's gut. Mach's gut.
Tschüss.
Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.